Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Zweiter Vortrag. Professor Emeritus Dr. Thomas Köbner. The Big Parade. Das Kriegserlebnis im Film.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich auch für diese Einleitung. Ich begrüße Sie. Bei dieser Einleitung wird einem nur schlagartig klar, wie alt man schon geworden ist. Aber ich freue mich, dass so viele Zeitgenossen hier sind, dass ich also mich nicht so fühle, wie ich eigentlich sollte. Und dann habe ich auch noch. Es geht um die Darstellbarkeit, meine Damen und Herren, in erster Linie bei einem Kriegsfilm. Denn 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, war das Kino ein allgemeines Volksvergnügen, sogar das Vergnügen der Intellektuellen. Und zwar von Amerika bis Japan, natürlich auch in Europa, natürlich auch in Deutschland. Und das Besondere ist, dass es über den Ersten Weltkrieg kein längeres authentisches Filmdokument gibt. Das ist wirklich völlig überraschend. Aber es hat seine Gründe. Erstens, vor allem der Weltkrieg im Westen, also der Stellungskrieg, der sich von Flandern bis Frankreich hinzog, war so heftig, dass die Kameraleute für Leib und Leben fürchten mussten und deswegen nicht gezwungen wurden, in die vordersten Reihen oder Gräben vorzurücken. Zweitens gab es eine ausgeprägte Bildpolitik, denn diese Kameradokumentation des Krieges hätte deutlich gemacht, dass es absolut ein Schrecken ist, den man dort begegnet, der die Fassungskraft der einzelnen Personen weit überschreitet. So dass also die Zahl derer, die wahnsinnig geworden sind und nicht nur gestorben sind, abgesehen davon, wie viele Millionen sind in diesem Stellungskrieg bei Attacken, die noch oft über nur wenige hundert Meter reichten, bis zu den Gräben des Gegners umgekommen, dass dieses Faktum brutum eines schrecklichen, unvorstellbaren Krieges eigentlich nicht auf die Leinwand zu bannen gewesen ist. Nach Auffassung, wie gesagt, ich wiederhole, einer Bildpolitik, die eben solche Schreckensbilder von einem Krieg, den man in allen Ländern heroisierte, vor allem in Deutschland, dass man die nicht als sozusagen Kontraargument dulden wollte. So haben wir also die sonderbare Situation, dass in dem Film bereits 1914 über etliches in der Welt, was da vor sich geht, etliches wurde gezeigt, man konnte es im Kino sehen, Dokumentarfilme waren die Hälfte des normalen Programms im damaligen Kino und in Vorführungen, aber der Erste Weltkrieg wurde faktisch ausgespart. Es gab dann, wie man glaubt, eine Ausnahme, nämlich die von Engländern produzierte Schlacht an der Somme 1916. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass dieser Film, die Schlacht an der Somme, fast ausschließlich reinszeniert worden ist, also nachgestellt, reenacted. Es ist also keineswegs eine authentische Dokumentation, sondern ein Fake, wenn Sie so wollen, mit Soldaten, die alles noch einmal machen mussten, aber in einem sehr viel ruhigeren Gelände und Knallkörpern, die eben nicht in tatsächlichen Granaten zu vergleichen gewesen sind. So hat es auch ziemlich lange gedauert, bis in der Filmproduktion aller denkbaren wichtigen Länder überhaupt der Weltkrieg als Gegenstand, als Sujet erkannt worden ist. Und die Amerikaner sind uns da vorausgegangen. Man kann überhaupt sagen, die zwei wichtigsten Kriegsfilme der 20er Jahre stammen von amerikanischen Produzenten. Das gilt für Big Parade unter dem Regisseur King Vidor oder Vidor. Und das gilt für All Quiet on the Western Front vom Regisseur Louis Milestone. der eine 25, der andere 30. Ich möchte, das sagt schon der Titel meines kleinen Vortrags, vor allem auf The Big Parade aufmerksam machen, weil dies einer der erstaunlichsten Filme über den Krieg ist, die man überhaupt kennt. Es gibt ihn nicht in deutscher Synchronisation. Das wäre ja auch sowieso nur die Synchronisation der Zwischentitel. Und es gibt ihn seit einiger Zeit in einer hervorragenden Blueprint-Ausgabe. Das ist erstaunlich. Der Film hat eine hohe optische Qualität und ist unter sehr viel Mühen rekonstruiert worden. Das heißt, es gab Rechner, die die fehlenden Bilder dann ausgerechnet haben. Das muss man sich so vorstellen. In einem Bild hat damals ja mit 18 Bildern pro Sekunde nur vorgeführt worden. Heute ist der Film also auf 24, 25 Bilder hoch getrimmt worden. Das macht man so, wenn eine Figur in einem Bild, bei einem Frame die Hand hier hat und in einem anderen hier, dann ist das so ein Sprung, wenn man das schnell vorführt. Und dann rechnet man ein Zwischenbild aus, wo die Hand dann hier ist. Ja? Also der Computer ist ganz wesentlich beteiligt gewesen bei der Rekonstruktion dieses Films. The Big Parade ist entstanden aufgrund der Aufzeichnung des Autors Lawrence Stallings. Ich habe den Namen links hingeschrieben. Und der Regisseur ist, das ist interessant, beide Regisseure sind, als sie den Film drehen, gerade 31 Jahre, sowohl King Vidor als auch Louis Miles, junge Leute vergleichsweise in der Produktion. The Big Parade, um die Bedeutung des Films klar zu machen, ist der meistgesehene Stummfilm in Amerika geblieben, sogar noch in der Tonfilmära nach Griffiths Birth of a Nation. Also das macht vielleicht deutlich, welches Ansehen dieser Film in der amerikanischen Kinematografie gewonnen hat. Und umso erstaunlicher, dass er in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt ist. Dabei ist er vorbildlich in der Art der Gliederung eines Kriegsfilms. Er ist der erste Film, der die Zweiteilung in Etappe und Front gewählt hat, dramaturgisch. Das haben dann nach ihm fast alle anderen Filme auch. Und es ist, war die Vermutung nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Erich Maria Remarque, der im Westen nichts Neues, die Vorlage für den Film von Milestone, geschrieben hat, 28 als Buch veröffentlicht und sofort ein Welterfolg, dass Remarque The Big Parade gesehen hat, weil außerordentlich viele sozusagen typische Situationen, die in Big Parade vorgegeben sind, sich in Milestones All Quiet on the Western Front wiederholen. Stallings hat mehr oder weniger eine Autobiografie geschrieben, die zu dem Film Big Parade wurde. Es ist seine Geschichte und die Angaben, Ortsangaben und auch die Angaben der Kriegsereignisse in diesem Film sind historisch korrekt. Er war bei der berühmten Schlacht im Bois de Belleau dabei, also Bellwood, Belleau-Wood oder wie er im Englischen heißt, amerikanischen. Er hat in dieser Schlacht ein Bein verloren, das Bein amputiert und genau das widerfährt der Hauptfigur des Films auch. Also es ist im Grunde genommen die Projektion, ist in ein alter Ego, die in diesem Film vorgeführt wird. Es ist aber eines auch wichtig zu wissen, diese Filme sind alle inszeniert. Big Parade in Kalifornien, All Quiet on the Western Front in Kalifornien. Dabei, Klammer auf, kann es zu merkwürdigen Dingen kommen. Die Liebesszene findet unter einem Baum statt, von dem die offenbar botanisch kundigen Kritiker in Amerika anmerken, diesen Baum gibt es in Europa gar nicht. Das ist nämlich ein Eukalyptusbaum. Und das hat Vidor nicht sehr gestört. Aber offenbar hat es ihn doch so sehr gestört, denn er hat dann seine Autobiografie überschrieben, A Tree is a Tree. Und darauf kommt es ihm dann im Wesentlichen an. Wichtig ist, es sind Veteranen, die diese Filme produziert haben. Das gilt für alle vier, die ich hier aufgezeichnet habe. Alle haben eine Weltkriegserfahrung und man musste auch 7 Jahre nach Friedensschluss auch damit rechnen, dass im Publikum nicht nur rechnen, man wusste, dass im Publikum auch Veteranen sitzen. Das heißt, man war gezwungen, nicht so sehr poetische Gerechtigkeit zu üben, sondern so genau wie möglich die Verhältnisse wiederzugeben, weil es sonst Protest gegeben hätte. Sie sehen, sogar die Wahl des falschen Baums ist aufgefallen. Also, das ist nicht unwichtig, so haben sie einen quasi dokumentarischen Charakter, diese Filme. Immer deutlicher, übrigens vor allem gerade Papst zur Westfront. Quasi Charakter, das heißt, sie versuchen tatsächlich im Detail so genau wie möglich die Kriegssituation an der Westfront 1917, 18 vor allen Dingen zu rekonstruieren. Das heißt, es ist keine sozusagen freispielende Imagination in diesen Filmen am Werk, jedenfalls da, was die Darstellung des Krieges betrifft. Und da stößt die Darstellung des Krieges natürlich auch an ihre Grenzen, weil es eben etwas faktisch Undarstellbares ist. Interessant ist, dass in Amerika es einen Vorläuferfilm gegeben hat, in der die Situation im Stellungskrieg ganz gut, wenn auch äußerst satirisch, um nicht zu sagen zynisch, wiedergegeben hat. Das ist Charlie Chaplins Shoulder Arms. Dieser Film ist am Ende des Ersten Weltkriegs entstanden und Chaplin hat sich offenbar sehr genau informieren lassen. Die Situation in den Unterständen, die manchmal ertranken in dem Grundwasser, das anstieg, schwierige Nahrungssorge, also das oder die Frage, wer ernährt mich und wie kommen die Nahrungsmittel zu mir an die Front, in die vordersten Gräben hinein und so weiter. All diese Fragen hat er sehr geschickt aufgegriffen in seiner Satire und ich wiederhole den Ausdruck zynisch überspitzt. Wir sehen ihn beispielsweise, wie er mit einem Kollegen in einem der Graben essen will und er kriegt die Flasche nicht auf, ob Sekt oder Wein und dann hält er sie einfach hoch und ein Sniper, ein Scharfschütze aus einem anderen Graben tut ihm den Gefallen, den Kopf wegzuschießen, sodass er dann gelassen einschenken kann. So heiter kann man nur sein, wenn man weit weg von dem tatsächlichen realen Zumutung des Krieges gewesen ist. Es ist eine besondere Situation, dass gerade die Amerikaner in der Produktion von Kriegsfilmen in den 20er Jahren vorausgegangen sind. Und die Situation ist ganz anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, möchte ich ausdrücklich betonen. Sie dürfen bitte nicht vergessen, als die Amerikaner im April 1917 in den Krieg eingetreten sind, ging es nicht um ihren Krieg, sondern sie leisteten Hilfe, wie sie ja in gewisser Hinsicht auch, wenn man von Pearl Harbor absieht, Hilfe geleistet haben beim Zweiten Weltkrieg. Sie waren nicht in die Schulddebatte hineingezogen worden, die dann nach dem Krieg natürlich entstand. Wer hat was ausgelöst? Wer ist schuldiger als der andere? Sie konnten wirklich von sich aus sagen, sie waren vorbereitet, so hieß das, prepared. Und dass sie so spät in den Krieg eingetreten sind, hing damit zusammen, dass der alte Konflikt zwischen Interventionismus und Isolationismus nicht ausgefochten war. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass ein erheblicher Anteil der amerikanischen Bevölkerung damals deutschstämmig gewesen ist. Es hat sozusagen den blinden Kriegsfuhrer sehr gebremst. Der Präsident Wilson, der dann das Expeditionskorps der Amerikaner nach Europa schickte, war durch und durch pazifistisch und hatte die Hoffnung, dass dieser Krieg War Against All Wars sein könnte, ein Krieg gegen alle anderen Kriege, also der letztmögliche. Das wissen wir, ist leider ein Irrtum geblieben. Das heißt, die amerikanischen Truppen, die nach Europa gegangen sind, haben sich alle durchaus als Citizen Soldiers verstanden, als Bürger, die für eine begrenzte Weise jetzt Soldatendienst leisten, völlig frei damals. Dafür gibt es viele Zeugnisse von einem Martial Spirit, einem sozusagen Kriegsgeist, der war ihnen wirklich fremd. Es war sozusagen eine heikle, eine todbringende Aufgabe, die sie zu erfüllen hatte, aber sie sind als Bürger, Citizen Soldier, herübergekommen. All das ist in The Big Parade spürbar. Der Film, wenn Sie ihn als Ganzes sehen, er dauert ziemlich lang, ist deswegen überraschend, weil ich erwähnte, dass der erste Teil eine Art Etappenkomödie ist, burlesk und bukolisch zugleich. Jim, die Hauptfigur, ist ein reicher Sohn einer reichen Familie, ein reicher Jüngling, wollte ich schon sagen, das ist gar nicht so falsch, komme ich gleich noch darauf, der mit zwei anderen zusammengespannt plötzlich in diesen Krieg gehen muss. Die anderen ist ein Mann, der eine Theke betreibt in Lower Manhattan, irischer Abstammung ist und den bezeichnenden Namen Bull hat. Und der zweite ist ein Stahlarbeiter im Hochbau, der Slim heißt. Diese Koordination von Slim, Bull und Jim, dem Mann aus reichem Hause, ist ein Argument, wenn Sie das so wollen. Das ist nicht eine Zufallsdramaturgie. Es wird nämlich deutlich gemacht, dass der War the Great Leveler ist, der also alle gleich macht. Nicht die soziale Herkunft spielt im Krieg keine Rolle mehr. Deswegen also diese Koordination von zwei Leuten, die, wenn wir sagen wollen, aus der Arbeiterschicht, kleinen Angestelltenschicht kommen und dem verwöhnten Bubi aus dem wohlhabenden Hause, der, das kriegen wir auch mit, überhaupt kein Interesse hat, eigentlich in die Fabriken seines Vaters zu gehen und natürlich auch keins in den Krieg. Wie er in den Krieg kommt, das ist ganz interessant, das gestaltet sich so, er ist fest entschlossen, dem Krieg fernzubleiben und dann trifft er auf der Straße plötzlich auf eine große Parade, wieder eine Big Parade und viel Musik und alle marschieren in die gleiche Richtung und Freunde rufen ihm rüber, the gang, wir gehen alle nach Europa, komm doch mit. Und dann sehen wir in einer Großaufnahme, wie seine Füße wippen nach der Marschmusik und die anderen gehen, dann will ich auch gehen. Also er ist im Grunde ein wenig selbstbestimmter, stark fremdbestimmter Typus, der dann eben auch sich anschließt. Das ist seine Motivation. Das heißt in einem sehr ironischen Zwischentitel Patriotism. Wir haben alle gar nicht geglaubt, dass es das in uns gibt und dann gibt es ein bisschen Musik und Leute, die in die gleiche Richtung marschieren und plötzlich sind wir alle Patrioten. Also das ist durchaus voller Skepsis und Ironie, unvorstellbar übrigens, dass dies in einem deutschen Film dieser Zeit hätte so gesagt werden können. Überhaupt, wie im Grunde genommen ein Lied zitiert wird mit dem Gedichten, dass wer in der Armee ist, eigentlich nur Erniedrigungen ertragen muss. Das wird also stückweise so eingeblendet. Sie sehen, das ist kein Loblied auf die Armee oder die Autorität des Militärischen, ganz im Gegenteil. Also, Sie sind dann in Europa. Ich möchte zu der Figur des Jim aber noch etwas sagen, weil King Vidor, ein gebildeter Mann, das gibt es, eine Art Poeta Doctus und eine Regisseurin, zwar nicht bei Eukalyptusbäumen sich auskennt, aber in der Weltliteratur, und er sagt, Jim ist ein anderer Pierre Besuchow. Wie Sie sich erinnern, Pierre Besuchow ist die Figur des Indifferenten in Tolstois Krieg und Frieden. Und Sie erinnern sich vielleicht an die berühmte lange Szenenfolge, in der Pierre auf dem Schlachtfeld herumstolpert in einem feinen Abendanzug, der immer schmutziger wird und der mit staunenden und schockierten sozusagen Sinn wahrnimmt, was da alles passiert. Aber er bleibt indifferent. Und ein solcher Indifferenter ist auch dieser Jim, ein anderer Pierre Besuchow. Es sollte vielleicht gesagt werden, dass King Vidor als alter Mann dann eine sehr beeindruckende Version des Romans Krieg und Frieden von Tolstoi auf die Leinwand gebracht hat. Und dieser sozusagen Indifferente ist auch nicht sozusagen auf die Dauer zu betrunken zu machen durch Patriotismus. Und das Erste, was ihm in dem Ort Champignon, der ist historisch in Frankreich auffällt, da ist die Etappe eine sehr schöne junge Französin, eine Bauerntochter. Die Schauspielerin heißt René Adoré. Das ist natürlich ein wunderbarer Kunstname. Sie ist ein Zirkuskind. Und er wird gespielt von dem romantischen Liebhaber der damaligen Zeit, nachdem Rudolf Valentino abgetreten ist, John Gilbert, der durch seine Liebesgeschichte mit Greta Garbo damals, also er ist auch der Typus des romantischen Liebhabers, eher schmächtig, mit großen sprechenden Augen, dunkel, ein schöner Mann, ja. Ich betone das ausdrücklich, weil diese Wahl sozusagen des Indifferenten als eines schönen Mannes kann auch als Konsequenz haben, dass er sich verliebt in eine Bauerntochter und die sich auch vor allem in ihn verliebt. Wir haben, es ist schade, dass Sie das jetzt nicht sehen können, und ich empfehle Ihnen, diesen Film sich zu besorgen, wenn Sie denn einen Blu-ray-Spieler zu Hause haben. Es entsteht eine außerordentlich, ich verwende das Wort ungern, aber dann doch zauberhafte Liebesgeschichte, die darauf beruht, dass Widor etwas macht, was der damaligen Filmdramaturgie widerspricht. Griffith hat die schnelle Montage durchgesetzt und Widor ist ein wirklicher Epiker. Er hält das Tempo an. Er hat den Mut, eine Einstellung 4 Minuten, so lang eben ist der Film, aus der Kassette rausläuft. Mehr ist nicht drin, 4 Minuten lang aufrechtzuerhalten. Und dadurch ist natürlich ein ganz feines Spiel zwischen den Schauspielern möglich, denn es ist ja so wie bei Shakespeare in einem der Königsdramen, die beiden, die sich da begegnen und ihre Liebe füreinander entdecken, sprechen nicht dieselbe Sprache, eher Englisch und sie Französisch. Und so langsam kommen sie zusammen, denn das Lexikon ist nicht alles, was eine Liebesgeschichte ausmacht. Und das ist aber so genau und so fein inszeniert, von einer solchen Qualität und so berührend, ja, dass man das wirklich gesehen haben müsste, damit Sie meinen Enthusiasmus nachvollziehen können. Es ist deswegen auch sehr wichtig, weil natürlich gibt es daneben 2 Buffo-Figuren und so. Das ist in der Geschichte des Films, des Antikriegsfilms fast immer typisch, dass es Buffo-Figuren gibt, also Soldaten, die eher als komische Randfiguren figurieren. Die Liebe zwischen diesem jungen Jim und der Bauerntochter, die ungewöhnlicherweise Melisande heißt, ist so stark, dass er dann genau in der Hälfte des Films The Big Parade zum Fronteinsatz gerufen wird, dass die Trennung zwischen den beiden eben nicht locker ist, sondern herzrührend und schmerzlich. Ich wollte Ihnen das vorführen, hätte zu lange gedauert. Es ist eben nicht ein Flirt, keine, wie sagt man, fraternisierenden Ausdruck, kennen Sie vielleicht noch, also mit der weiblichen Bevölkerung des Landes, in dem man sich gerade aufhält, sondern es ist eine große Liebe. Und sie will auch nicht von ihm lassen. Also sie hängt sich an den Wagen, mit dem Lastwagen, zur Front gekarrt wird, ja, und er wirft ihr Sachen zu, wie sein persönlich ein Kreuz und ein Schuh, kurioserweise, aber so kurios ist das gar nicht, denn er wird sie als nächstes als Invalide treffen. Er braucht den einen Schuh nicht mehr, denn ein Bein ist amputiert. Also wenn man den Film genau durchmustert, stellt man fest, dass es eine feine verweisende Symbolik gibt. Als der Barkeeper in Lower Manhattan Bull seinen Arbeitsplatz verlässt, fährt die Kamera groß auf das Glas zu, das er gerade noch poliert hat. Und irgendwie ahnungsvoll wissen wir schon, er wird nie wieder zurückkehren. Das ist der Fall. Oder der Stahlarbeiter im Hochbau Slam hinterlässt seinen Apparat, mit dem er die Nieten in den Stahl hineintreibt. Und auch hier wissen wir, dass plötzlich der Apparat in Großaufnahme, er wird nie wieder zurückkehren, um mit diesem Apparat zu arbeiten. The Big Parade wird dann auch vorgeführt in einer Einstellung, von der auch viele Kritiker damals zu Recht, der Film ist sehr ernsthaft und klug kommentiert worden, gesagt haben, das gibt es in Europa gar nicht, eine so lange gerade Straße. Vor allem nicht in Frankreich, aber das spielt keine Rolle. Sie sehen eine ungeheure Strecke von Lastwagen und Autos, die in der Tiefe des Horizonts sozusagen verschwindet. Und es ist eine wirkliche Pathosformel, man könnte es so bezeichnen. Sie müssen aber warten, denn am Schluss des Films dreht sich das um und die kommen zurück. Und es sind lauter verwundete, kranke, Tote, die sozusagen in der Big Parade nach Hause geführt werden. Das Thema wird auch in einem Aufschrei von Jim erkennbar, das als Zwischentitel eingeblendet, Parades when we left and when we got back, get back, who the hell cares after this? Wenn Sie so wollen, ist das eine deiktische Bildbeschreibung mit dem Zeigefinger, nicht Paraden, wenn wir gehen, Paraden, wenn wir zurückkehren, wer zum Teufel kümmert sich darum, nachdem das geschehen ist, was er hier erlebt hat. Sie gehen in einer offenen, diese amerikanischen Soldaten, das sind übrigens Marines, also die Marineinfanterie gründet ihren Mythos der effektivsten Einheit der amerikanischen Armee zu sein auf diese Schlacht im Bois de Boulogne, in einer alten, seit dem 18. Jahrhundert präferierten Schlachtformation vor. Sie sind also eine weit gespannte Kette, gehen in den Wald hinein und Sie sehen, dass die moderne Kriegstechnik auf der gegnerischen Seite der Deutschen ist, nämlich Maschinengewehre, Snipers und so weiter. Es ist sehr interessant und viele, viele, viele Fallen. Die drei kommen endlich bis zum offenen Gelände, dort werden sie attackiert, sie attackieren zurück und die beiden Slim und Bull erliegen sozusagen den schwirrenden Kugeln. Und da entsteht so etwas wie ein Rachemotiv in Jim, ja, er ist voller Wut, dass man ihm seine Freunde, seine Kumpels genommen hat und er will sie rächen. Es ist kein militärisch-strategisches Kalkül, das ihn treibt, dass man irgendwie den Feind treffen oder schwächen müsse, sondern man hat ihm seine beiden Freunde genommen und für die will er jetzt etwas tun. Er will sozusagen Gegengewalt sprechen lassen. Und dazu hat er gleich Gelegenheit, wenn ich Sie bitten dürfte, dann das vorzubereiten. Wie lange dauert es? Ja. Nämlich ein deutscher Soldat schießt ihn an, er schießt zurück und beide rutschen in einen der berüchtigten Granattrichter. Und diese Trichterszene wird zur Standardsituation in etlichen Filmen über den Ersten Weltkrieg. Welche höhere Bedeutung das hat, will ich dann noch zeigen. Jetzt erst einmal sehen Sie Jim, gespielt von John Gilbert, den Helden, Pierre Besuchow sozusagen in anderer Verkleidung, mit einem deutschen Soldaten, den er auch angeschossen hat. Es sind zwei Verwundete. Er ist ins Knie getroffen worden. Das ist der Beginn sozusagen der Krankheit oder Verwundung, die zu seiner Amputation führen wird. Und ein bisschen leiser geht's schon. Vielleicht können Sie verstehen, weshalb ein Filmhistoriker so entzückt ist von der Arbeit des King Vidor. Wie genau nuanciert in einem weichen Spiel hier diese Geschichte erzählt wird. Sie können ja im Grunde genommen seine inneren Prozesse mitfühlen, Sekunde für Sekunde, alles, was sich in ihm abspielt. Und das ist sozusagen mit genauer Beobachtung einer ganz feinen Nuance, außenreichen Inszenierung möglich gemacht worden. Es ist ja nicht demonstrativ, wenn er plötzlich die Zigarette des Mannes, der neben ihm tot liegt, selber nimmt und weiterraucht, sondern es wird da plötzlich auch eine Art Gleichheit hergestellt zwischen beiden. Oder wenn er den Kopf wegschiebt, wird erkennbarer, wenn Sie die Szene vorher gesehen hätten. So nah war er nur mit seinen Kumpeln zusammen. Ja? Wenn sie sich verstecken, auch vor den Angriffen, den Granaten. Und nun ist plötzlich sein Gegner so nahe, liegt neben ihm, neben seinem Kopf, und dass er ihn wegschieben will und dann aufhört, dass er an die eigene Verwundung denkt. Ja, das ist alles mit einer Feinheit erzählt, mit einer nuancenreichen Feinheit, die ich ganz erstaunlich finde und die damals auch im Kino ihresgleichen sucht. Also das muss man ausdrücklich hinzufügen. Deswegen, solche Szenen machen auch das Meisterliche aus. Der höhere Sinn dieser Szene liegt darin, dass der unsichtbare Gegner, von dem ja viele Historiker, jüngst erst Jörn Leonhard in seinem Buch die Büchse der Pandora gesprochen hat, dass ein Phänomen für diese Westfront war. Wo ist der? Der ist ja in Gräben verborgen. Und was man mitbekommt, sind die Schüsse der verborgenen Schützen. Man bekommt die Granatenexplosion, die Artillerie, die sozusagen dieses ungeheure tödliche Feuerwerk entfaltet. Das ist das, was man mitbekommt. Aber der Gegner selber übrigens dann meistens in eine Erscheinungsweise, ich erwähnte, das wiederhole es, die der eigenen sehr ähnlich sieht, ja, der unter ähnlichen Dingen auch leidet. Der Gegner selber wird ganz selten sichtbar und die Trichterszene ist deswegen so wichtig, wird immer wiederholt, übrigens auch im All Quiet on the Western Front, weil man plötzlich dem Gegner nahe ist und feststellt, dass einen nicht viel unterscheidet. Ja, es ist eine Näheerfahrung, die sozusagen die ungewöhnlich ist in einem Krieg, in dem der Gegner sonst, wie gesagt, als unsichtbar oder weitgehend unsichtbar gilt. Mensch zu Mensch. Gut, das erkennen wir, das wissen wir, das leuchtet uns unmittelbar ein. Aber ich finde, wie es hier erzählt worden ist, das ermangelt jeder plumpen Rhetorik. Allein wie die Zigarette von dem Mund des einen in den des anderen wandert, sonst sozusagen ein Freundschaftsgestus. Und jetzt hier zwischen einem ehemaligen Feind, der ist ja gerade gestorben, und der eigenen Person, da ist plötzlich auch so eine Art Vertraulichkeit hergestellt, die sehr berührt. Also, Jim geht und kommt nach Hause als jemand, der ein Bein verloren hat. Und es werden drei Dinge deutlich, die einfach für die Dramaturgie des Kriegsfilms in der damaligen Zeit von entscheidend sind, ausschlaggebend. Erstens, der Heimkehrer findet nicht in die zivile Normalität zurück. Das wissen Sie auch aus der Literatur. Das wiederholt sich. Das ist nicht nur sozusagen ein Denkschema, sondern das ist eine Lebenserfahrung, die dann vielleicht, wenn Sie so wollen, zum Denkschema und zum dramaturgischen Schema geworden ist. Also es ist nicht die Heimkehr im Triumph, sondern die Heimkehr eines traurigen, betrübten, melancholisch verbittert ausschauenden Mannes, der die Lobreden des Vaters gar nicht erträgt. Zweitens, seine Freundin, die am Anfang, als sie ja gelistet wurde, also als er unter die Soldaten ging, strahlend sagte, ach, ich finde dich so wunderbar in der Uniform eines Offiziers, da wirst du mir noch mehr gefallen als jetzt schon. Sie ist ein bisschen, vielleicht wie manche in dieser Zeit, ich will gar nicht sagen oberflächlich, sondern eben auch fremdbestimmt, gesteuert von ganz bestimmten Erwartungen, hat in der Zwischenzeit ihn, obwohl sie viele schöne Briefe geschrieben hat, für immer deine, sich für den anderen Bruder entschieden. Das heißt, man kommt nach Hause und die Freundin oder Frau ist untreu geworden. Das ist auch wiederum ein großes Problem, vor allem übrigens nicht nur für die Deutschen, auch für die französischen Heimkehrer. Es ist in der Literatur vielfach wieder gespiegelt, dass die Heimatfront, wenn es denn eine ist, abgespalten ist, dass es vor allem die Frauen sind, die in der Zwischenzeit sich verselbstständigt haben, noch viel schlimmer, wenn es ein Zeichen von Verselbstständigung ist, sie haben sich mit anderen Männern eingelassen. Sie sind untreu geworden. Das kann zur Folge haben, dass der betreffende Heimkehrer, wenn der Krieg noch andauert, er wieder an die Front will, weil die eigentliche Familie findet er an der Front, in der Frontkameradschaft. Die heimische zivile Familie ist zerstört. An der Front ist sozusagen das neue Heim, das Zuhause. Das ist auch, wenn Sie wollen, ein Modus der Erfahrung, der sich dann zu einem Denkschema kristallisiert hat, das wiederholt in der Literatur und im Film wiederkehrt. Erstens, man kehrt nicht zurück in die zivile Normalität, sondern bleibt ein Außenseiter. Die Geschichte, die man erlebt hat, das after this, who the hell cares after this, nachdem man das erlebt hat, was wir auch miterleben durften, den Krieg, den Kampf, die Schlacht, die verbietet, dass man wieder sich hineinfügt in die normale bürgerliche Hierarchie. Zweitens eben die untreue Frau. Drittens das Mutter-Sohn-Verhältnis. Und das ist nun sehr interessant in dem Fall, denn die Mutter ist eigentlich die Geliebte des Sohnes. Sie ist die treueste Geliebte, unverbrüchlich. Wir sehen, wie die Mutter sich vor dem Spiegel zurechtmacht, schminkt, Parfum auftupft und so weiter, wenn sie ihren Sohn, den Rückkehr aus dem Krieg, begrüßt. Und er legt sich dann auch auf ihren Schoß, sie umfängt ihn, als wäre er immer noch ihr Baby, und sie küssen sich mehrfach intensiv auf den Mund. Und das ist erstaunlich, ja, das ist für heute gar nicht so vorstellbar. Auch damals gab es einen Schatz puritanischer Regeln, der Don't, das tu nicht, aber hier wird das einfach durchbrochen. Und diese Mutter ist überhaupt sozusagen ganz eigen, nur auf der Seite ihres Sohnes. Nicht, als er sagt, ich habe ein Mädchen in Frankreich getroffen. Also kein Wort, wir haben den Krieg gewonnen, sondern nichts. Ja, es interessiert nur die Liebesgeschichte. Der Love Interest ist größer als der War Interest. Auch das zeichnet diesen Film The Big Parade aus. Ich habe ein Mädchen in Frankreich getroffen, sagt die Mutter nach einem der innigen Küsse. You must find the girl. Nothing else matters. Du musst das Mädchen finden. Nichts anderes ist von Bedeutung. Das finde ich schon erstaunlich, wissen Sie, dass sozusagen weggewischt wird, was der Krieg war, worum er geführt worden ist, mit welchem Ergebnis. Sie ist glücklich, dass er einigermaßen heil, wenn auch stark beschädigt, zu Hause ist, und seine Liebessehnsucht ist wichtiger als alles andere. Nothing else matters. Und dann sehen wir zurück in Frankreich, wie er über den Hügel entlang hinkt, und unten ist Mélisande, die einen Ochsenkarren führt, denn die Frauen von Frankreich entbehren der Männer. Und sie sieht ihn auch und dann gibt es eine wunderbare Zusammenführung. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also es ist eine sehr innige und rührende Verbindung zwischen Jim und, jetzt hätte ich fast Natascha gesagt, und Melisande. Der Film hat Ärger erregt, und zwar bei den, wenn Sie so wollen, Bundesgenossen des Ersten Weltkriegs. Es wird kein Poilu, kein französischer Soldat erwähnt, es wird kein Tommy, kein englischer Soldat erwähnt. Es gibt nur Amerikaner und es gibt Gegner, die halt Deutsche heißen, aber nur etwas so also Stahlhelme haben, die etwas länger herunterreichen, weiter nichts. Die auch dann besiegt werden, aber unter so großen Verlusten, dass man im Grunde sich fragt, zu welchem Ende denn dieser Kampf hätte führen sollen. Das ist interessant, dass hier eine absolut amerikanische Perspektive ist. Und wenn man tatsächlich vergisst, dass auch tausende Millionen von Franzosen und Engländern ihr Leben gelassen haben im Stellungskrieg, dann kann man vielleicht auch die Liebesgeschichte so erzählen. Es ist eine Entscheidung. Ich erzähle etwas über den Weltkrieg, aber wichtiger ist mir die Begegnung mit einer jungen Frau, von der ich so weiter erzählen möchte. Es ist vielleicht auch wichtig, dass Wider deutlich macht, dass über die Fronten hinweg es Einverständnisse gibt zwischen den einfachen Soldaten, dass sozusagen alle, die hier miteinander kämpfen, austauschbar sind. Es gibt Schlachtszenen, da sehen Sie plötzlich den deutschen Offizier und der sieht aus wie ein Engländer, hat diesen kleinen Schnurrbart, so eine sehr englische Physiognomie. Vielleicht ist es auch der entsprechende Schauspieler, aber es ist sozusagen bewusst, nicht? Das ist die Angleichung derer, die einander sich da umbringen, ja? Ist enorm, rein äußerlich schon, sodass man gar nicht weiß, wer ist denn eigentlich der Feind und wer ist der Freund. Diese Aufhebung des Freund-Feind-Schemas gelingt aber, wie ich finde, endgültig und gut in der Trichter-Szene, die, wie gesagt, zur dramaturgischen Standardsituation geworden ist. Ich muss abkürzen. Im Westen nichts Neues ist auch eine amerikanische Produktion, und zwar stammt die Idee von Karl Lemmle. Karl Lemmle stammt nicht nur aus Schwaben, wie der Name sagt, er war ein früher Amerika-Immigrant, sondern er ist auch der Begründer eines der großen Studios in Hollywood, nämlich des Studios Universal. Lemmle hat mit Remarque über die Filmrechte verhandelt und hat sie gewonnen. Dadurch ist es eine amerikanische Produktion geworden. Louis Milestone, ein Regisseur russischer Abstammung. Sie müssen sich bitte vorstellen, dass in Hollywood der 20er Jahre kaum ein Mensch richtiges Englisch gesprochen hat, weil die alle aus aller Herren Länder dort zusammengezogen worden sind. Das waren Ungarn, das waren Russen, das waren Deutsche, das waren Italiener und so weiter. Es gab Coaches für die Sprecher, für die Schauspieler, die ihnen richtiges Englisch auch den Schauspielern beibringen mussten, weil die Regisseure oft nicht in der Lage waren, den Akzent zu erkennen, den ein Schauspieler gesprochen hat, weil sie selber stark akzenthaft gesprochen haben. Das muss ein wirkliches, unglaubliches Babel gewesen sein mit tausend Zungen. Also das ist ein Grund für Milestone, dass er auch einen später bedeutenden Regisseur, George Cukor, als Sprachcoach gewonnen hat. In Kalifornien gedreht, ist dieser Film deswegen besonders, weil eine amerikanische Produktion deutsche Personen, junge Leute in den Mittelpunkt rücken, die bald nicht mehr die Ideale des Kaisers und der deutschen Machtelite vertreten. Im Gegenteil. Es ist ein Film einer so, man könnte es so bezeichnen, negativen Education Sentimentale, ein Film der Desillusionierung, der Entzauberung, bis zum Schluss nichts mehr übrig bleibt. Alle Vorstellungen rhetorischer und anderer Art, was der Krieg zu leisten imstande sei, werden hier demontiert im Lauf dieses Films. Im Mittelpunkt steht wieder der junge Paul Bäumer, der ähnlich besetzt wird wie King wieder in Big Parade seine Hauptfigur besetzt hat. Es ist wieder ein Romant, der Typus des romantischen Liebhabers, der Schauspieler Lou Ayres, der Paul Bäumer spielt, der von einem Lehrer aufgestachelt in dummen Heroismusgeschrei sich sofort meldet bei der Armee. Sie werden dann gedrillt von einem Briefträger, der in Uniform zum grausamen Schleifer wird. Und dann und nach dieser Phase der Etappe, wenn Sie so wollen, im Ausbildungslager an die Front gekarrt, wo Sie gleich einem schrecklichen Krieg gegenüberstehen. In der Zwischenzeit sind sozusagen die Pyrotechniker versierter geworden und haben umso realistischer die Einschläge rekonstruieren können. Es ist so realistisch gelungen, dass etliche Schlachtszenen aus dem Film Im Westen nichts Neues von späteren Filmen als Dokumentaraufnahmen aufgegriffen worden sind. Man wusste gar nicht mehr, dass das Fakes sind. Hervorragende Reenactments, Reinszenierungen, sondern hat sie tatsächlich, weil sie so unheimlich und bedrückend wirkten, für Realität gehalten. Das ist zu dem Thema Authentizität nicht uninteressant, an solche Dinge zu erinnern. Und nun erreichen sie also die Front und alle ihre falschen Ideale zerbrechen nach und nach. Statt Heroismus und entsprechenden Posen bedrängt sie der Hunger. Bedrängen sie die Ratten, die Läuse, der Schlamm. Es gibt hier auch wieder eine andere Standardsituation des Weltkriegsfilms, auch Over-the-Top-Szenen, das heißt, auf Befehl müssen die Soldaten aus dem Graben Over-the-Top hinauf aufs Feld, das sogenannte Niemandsland, und die wenigsten kehren wieder zurück. Die Schlachtsequenz im Ganzen kann ich Ihnen nicht vorführen. Sie sehen aber hier, dass eine andere Kamera sehr beweglich, sie fliegt gewissermaßen auf einem Kran, auch manchmal über das Schlachtfeld. Auch hier kommt es zu einer entsprechenden Trichterszene, die ich Ihnen vorführen will, nämlich Paul bei dem Hin und Her des Schlachtgewoges landet in einem solchen Granattrichter. Und es kommt ein Franzose auch in den Trichter, es kommt wieder zu der Naherfahrung und Paul bringt ihn um, also sticht zu, weil es ja ein Gegner ist, der dann ihn umbringen würde. Und da entwickelt sich aber plötzlich bei dieser überraschenden Naherfahrung etwas ganz anderes. Und diese Szene ist viel rhetorischer, als was nicht nur damit zusammenhängt, dass es ein Tonfilm ist, es ist übrigens als Ton- und als Stummfilm gedreht worden, sondern sie ist tatsächlich rhetorischer, verwendbarer, gewissermaßen im Disput über den Krieg und gegen den Krieg. Vielleicht schauen wir uns die noch kurz an, dauert auch 4 Minuten, danach mache ich es kurz. Situation und das Hin und Her. Wisst ihr was? Wir lassen das. Moment, ich erzähle es. So bildsüchtig, Na dann. Das könnte sein, ja. Ich habe sie selber in die Irre geführt vorhin, weil ich dachte, es wäre schön, das mal zu sehen. Aber, also schön. Also plötzlich Versprechungen der Versöhnung, die gar nicht realisierbar sind, die aber aus ihm herausquellen gewissermaßen, um das Unheil, was angerichtet worden ist, irgendwie wieder gut zu machen. Es ist natürlich undenkbar, dass so etwas dann tatsächlich, das ist eine Szene, die dadurch bestimmt ist, dass hier wirklich eine Umkehr inszeniert wird, die Umkehr der Hauptfigur, der also als Typus des romantischen Liebhabers, der auch zum Schluss dann stirbt, als er mit der Hand nach einem Schmetterling greift und von einem Scharfschützen auf der anderen Seite bei der Gelegenheit erschossen wird, dass er das in die Tat umsetzen könnte. Das ist ein Versprechen, vielleicht ein Versprechen des Heils, das sich Anna Long verwirklichen lässt, nicht in der Situation jedenfalls, die wir hier im Krieg vor uns haben. Es ist ein Film, der einer der meistverbotenen Filme der Filmgeschichte, im Westen nichts Neues zum Beispiel, ist dieser Film aufgeführt worden nach den Septemberwahlen 1930, in dem die Nazis einen erheblichen Zuspruch in der deutschen Bevölkerung hatten. Und dementsprechend gab es einen von Goebbels inszenierten Skandal um die Aufführung im November 1930 dieses Films im Westen Nichts Neues in Berlin. Aber er ist überall verboten worden, wo es überhaupt nur geht. Die Deutschen haben sich geärgert darüber, dass ein deutscher Stahlhelm von einer Kugel durchlöchert wird, wie Sie hier sehen, und waren auch nicht einverstanden, dass sie sozusagen Sorge tragen um die Angehörigen ihrer Opfer. Sie waren überhaupt mit der Tendenz nicht einverstanden. Die Franzosen haben die ganze Trichterszene gestrichen. Es gab 3 hungernde Frauen in einem Dorf und 3 deutsche Soldaten haben ihnen geholfen. Man half sich gegenseitig mit unterschiedlichen sozusagen Potenzen. Und auch das ist in Frankreich gestrichen worden, weil solche Formen von Kollaboration ist einfach undenkbar. Der Film war übrigens sogar noch in Österreich bis Anfang der 80er Jahre verboten. Das muss man sich mal vorstellen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass so eine Art Verbotslawine sich losgesetzt hat und ein anständiges Land eigentlich nicht es mit sich vertragen konnte, den Film an seinem Publikum zu zeigen. Das ist schon schockierend. Das galt fast sogar für Amerika. Dort hat, nachdem der Film dort aufgeführt worden ist, ein Vertreter des amerikanischen Militärs gesagt, die Bolschewiken hätten keinen besseren Film machen können, um uns gegen das Militär und die militärische Autorität aufzubringen. Als Propagandafilm der Bolschewiken ist er also dort auch gezogen worden. Ich hätte gerne noch, die Zeit bleibt einfach nicht, aber das ist so die Tendenz, dass man so, wenn man alleine am Schreibtisch sitzt, immer längere Vorträge konzipiert, als sie in der Realität zu halten sind. Über Westfront von Georg Pabst gesprochen, Georg Wilhelm Pabst, ein eindrucksvoller Film, der übrigens ein halbes Jahr vor All Quiet on the Western Front Premiere in München hat, da waren die Septemberwahlen noch nicht, die Nazis haben sich gegen den Film nicht zur Wehr gesetzt, weil sie damals eben noch nicht wissen konnten, welchen Rückhalt sie in der deutschen Bevölkerung finden würden. Natürlich ist der Film 33 sofort verboten worden. Auch hier ein in gewisser Hinsicht rhetorischer Film. Ich will nur eines zitieren. Die Hauptfigur Karl stirbt im Lazarett. Als er tot ist, nimmt ein Franzose, der neben ihm im Lazarett liegt, die Hand des Toten und flüstert, moi camarade, pas ennemi. Ich bin ein Kamerad, kein Feind. Und dann auf diese sehr, ich finde, berührende Szene, aber es hat etwas sehr Rhetorisches an sich. Man kann es leicht zitieren, gibt es Ende als Schrift und plötzlich ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Also, ob wir dafür das finden, wie gesagt, das war eine 1930 bereits düstere Prophezeiung, dass wir nicht an ins Ende gekommen sind mit solchen, der Fortsetzung der Politik mit Mitteln des Krieges. Stoßtrupp 1917 ist ein eindeutiger Nazi-Film. Sie sehen ihn in einer Fassung des rechten Polarverleihs, die ist befreit von allen nationalsozialistischen Einsprengseln. Darum bitte ich Sie, das zu bedenken. Es gibt in Amerika eine vollständigere Fassung und ist im Grunde genommen ein Gegenfilm zu Westfront 1918. Und es bildet sich etwas heraus, nämlich der kalte Blick auf das Stahlgewitter dieses Krieges, der Verlust der subjektiven Perspektive, der Verletzbarkeit. Diese Perspektive der Verletzbarkeit ist bei Pabst Westfront noch außerordentlich wichtig. Hier sind diese Mitglieder des Stoßtrupps Pflichterfüller. Kein Tremor überkommt sie. Sie siegen auch gegenüber Franzosen und Engländern und sie erfüllen auch physiognomisch eine Vorgabe, die Ernst Jünger in einem dann gestrichenen Vorwort seines Buches im Stahlgewitter gezeichnet hat. die Physiognomie des Frontkämpfers hart, unerbittlich, in Stein, in Granit gemeißelt. Ja, dieser Gesichtstypus setzt sich langsam durch und zu diesem Gesichtstypus gehört eben auch die gewissermaßen wichtige These, die Jünger auch auf die Weltkriegssoldaten des Ersten Weltkriegs gemünzt hat. Da fallen wir nicht, sagt Jünger in seinem Essay Der Arbeiter, sondern wir fallen aus. Als wären wir sozusagen nur Figurinen in einer großen Maschinerie, eben der Kriegsmaschinerie. Das harte Gesicht der Front kommt hier zum Vorschein. Und dann gibt es einen Schluss, der unglaublich heuchlerisch und verlogen wirkt, von dem ich aber jetzt nicht mehr reden will. In all diesen Filmen der 30er Jahre ist die Frage gestellt worden, das ist mein letzter Absatz, die Frage gestellt worden, wer denn an diesem Krieg schuld ist. Woher kommt es zu dem Schuld? Auch die Soldaten befragen sich etwas. Und die linke Kritik, Siegfried Kraker und andere, hat mit Recht betont, diese Filme können uns zwar anschaulich machen, was Krieg bedeutet, sie können uns aber nicht sagen, woher der Krieg kommt. Es ist, glaube ich, vielleicht auch zu viel gesagt, oder zu viel verlangt, dass ein Film auch noch gewissermaßen die historische Analyse liefern soll, die, wie wir wissen, bis heute noch nicht restlos abgeschlossen ist. Etwas ist unheimlich. Warum haben denn die Soldaten, wenn sie nicht gefallen sind, so lange ausgeharrt? Weshalb haben die Nationen, speziell die Deutsche, so lange sich nicht wegbewegt? Ist es wirklich, dass es nur der Kapitalismus ist, die Kriegstreiber, die Kriegsgewinner sind die eigentliche Ursache? Ist nicht in uns auch noch etwas anderes? Ich will das nur anstechen, dieses Thema. Am Schluss des bedeutenden expressionistischen Dramas Seeschlacht 1918 von Reinhard Göring spricht der fünfte Matrose mit lauter Fragezeichen das Thema an, ob man sich sozusagen auch als mitkämpfender Soldat so weit salvieren kann, dass man sagt, nicht ich war es, sondern die anderen. Der fünfte Matrose sagt am Schluss von Reinhard Görings Seeschlacht, dem Drama aus dem Jahr 1918, die Schlacht geht weiter, hörst du, mach deine Augen noch nicht zu, ich habe gut geschossen. Ich hätte auch gut gemeutert, aber Schießen lag uns wohl näher, muss uns wohl näher gelegen haben. Wie? Das ist der Schluss von Seeschlacht. Ich bedanke mich für Ihre große Aufmerksamkeit und Geduld.